Psalm 107 ist der erste Psalm im fünften Buch der Psalmen. Im letzten Buch, ein Buch, das voll Lobpreis ist. Fängt so an wie der vorherige Psalm, nämlich preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. So sollen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, sagen. Preist den Herrn, denn er ist gut. Wir haben einen guten Gott. Ist wunderbar. Ist wahr. Er ist liebenswert, wirklich. Weil er uns lieb hat und weil er durch und durch gut ist und es wirklich gut mit uns meint und seine Gnade währt ewig. Unverdiente Gunst, die er für uns hat. Wir werden hier in diesem Psalm 4 Situationen sehen, in denen Gott Gunst hat, einfach gütig ist, der Gnade hat. Erste sind Obdachlose im Prinzip. Gott hat Heimat für uns. Gott hat ein Zuhause für uns. Er sammelt uns und wir wissen, dass er unser Zuhause ist. Und das ist so gut. Und Jesus hat gesagt, er geht hin, um einen Ort für uns zu bereiten. Wir sind nur auf der Durchreise hier in dieser Welt und manchmal fühlen wir uns hier wirklich fremd und entfremdet. Und ist dann wirklich alles hier, wonach wir uns sehnen? Diese Welt bringt nicht wirklich das, wonach unser Herz sich wirklich sehnt. Aber Gott bereitet ein Zuhause für uns. Und er ist eigentlich unser Zuhause. Der Himmel ist nur eigentlich mehr von ihm und perfektere Gemeinschaft mit ihm. Und das ist, wonach wir uns wirklich sehnen. Aber er springt hier zu Heimatlosen. Preis den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er frei gekauft hat, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat. Gott sei Dank, Gott ist der, der uns befreit. Aus der Hand des Teufels, aus den Dingen, die uns binden und bedrängen. Und er macht uns frei. Die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Sie irrten in der Wüste auf ödem Weg. Sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachteten in ihnen ihre Seele. Wüstenzeiten, vielleicht spricht es hier auch über die Verbannung nach Babylonien. Gott hat sie zusammengebracht und wieder gesammelt von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Er beschreibt hier, sie irrten in der Wüste auf ödem Weg. Hungrig waren sie und durstig und die Seelen haben geschmachtet. Beschreibt das nicht unseren Zustand ohne Gott? Es ist, wie es uns ging. Das Leben war eigentlich eine Wüste. Wir haben versucht, unser Leben mit allen möglichen Dingen und Beziehungen und Sachen zu füllen, aber es war trocken, es war letztendlich leer. Und dann schrien sie zum Herrn in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen errettete er sie. Ist auch was wir sehen in diesem Psalm. Sein Volk kommt immer wieder an den Punkt, wo sie verzweifelt sind. Und der wirkliche Grund für ihre Verzweiflung ist eigentlich ihre eigene Sünde. Dass sie sich von Gott entfernen, dass sie gegen Gott rebellieren. Und wir wissen, das war die Ursache, warum sie überhaupt nach Babylonien ziehen mussten. Es war Gottes Züchtigung. Und wenn wir sündigen, dann betrüben wir den Heiligen Geist und er ist die Quelle des lebendigen Wassers und unser Leben wird trocken. David beschreibt das im Psalm 51, wie seine Gebeine verdorrt sind in seinem Innern, wo er einfach in Sünde gelebt hat und es nicht bekannt hat und nicht Buße getan hat. Und oh, was für eine Befreiung war es dann, wo er endlich seinen Stolz überwunden hat, seine Menschenfurcht vielleicht auch, und es wirklich Gott bekannt hat und reinen Tisch gemacht hat mit ihm. Und da ist wieder dieses lebendige Wasser geflossen. Und manchmal lässt Gott es zu, dass wir durch Wüstenzeiten gehen, wenn wir ihn vernachlässigen oder wenn wir einfach bewusst gegen das Leben, was er uns sagt. Und er züchtigt uns. Aber dann schrien sie zum Herrn in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen errettete er sie. Das ist unser Herr. Er ist treu, er ist der liebende Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet, bis er umkehrt. Er leitete sie auf rechten Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Guten erfüllt. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Weg nach Hause in Beziehung mit Gott. Und er hat gesagt, dass er das Brot des Lebens ist. Und die, die zu ihm kommen, werden nimmer mehr dürsten. Und die, die an ihn glauben, werden nimmer hungern. Oder umgekehrt, werden nicht hungern. Und die an ihn glauben, werden nicht dürsten in Ewigkeit. Er ist diese Antwort. All diese Dinge, die hier beschrieben sind, Jesus ist die Antwort. Jesus ist der Weg nach Hause. Er ist das Brot für unser hungerndes Herz und das Wasser für unsere dürstende Seele. Vers 10, die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen. Das ist das zweite Bild. Gefangenschaft. Gebundenheit. Und ohne Jesus waren wir nicht gebunden. In unseren Sünden, in unseren Süchten, in unseren Gewohnheiten. Sklaven dieser Welt, Sklaven der Sünde, Sklaven des Teufels letztendlich. Wir konnten nicht Nein sagen, wir konnten nicht anders. Wir sind einfach mitgeschwommen mit dem Strom dieser Welt, der vom Teufel geleitet wird. Epheser 2, könnt ihr das nachlesen, wenn ihr da tiefer gehen wollt. Und wir waren gebunden. Und das ist immer so. Anfangs macht Sünde Spaß und ist eine Verlockung, aber am Ende bindet es, egal was es ist. Materialismus versklavt. Alkohol versklavt. Drogen versklaven. Beziehungen können sehr versklavend sein, wenn sie einfach ungesund sind, wenn sie zu wichtig werden in unserem Leben, wenn wir einen Menschen an Gottes Stelle setzen und von ihm erwarten, dass er uns erfüllt und dass er Gottes Platz ausfüllt, dann wird es nicht funktionieren. Dann stecken wir diesen Menschen in ein Gefängnis wirklich, da ist eine Gebundenheit da und wir sind gebunden, so emotionale Bindungen, psychische Abhängigkeiten, die einfach ungesund sind. Es ist nur gesund, wenn wir von ihm abhängig sind. Das macht uns dann frei in allen anderen Beziehungen, weil er wirklich Gott sein kann, weil er Gott ist. Er kann das ausfüllen in unserem Leben. Diesen Platz, diese Sehnsucht auch, die wir haben nach Halt und jemanden, der absolut liebt, der perfekt liebt. Jemand, der uns nie enttäuschen wird. Jemand, der immer die Wahrheit sagt. Jemand, der absolut Verlässliches, der, der unsere tiefsten Sehnsüchte wirklich füllen kann, nur er kann das. Wenn wir das von Menschen erwarten, dann zerstören wir unsere Beziehungen und enden gefangen und gebunden. Menschen, die gebunden sind in ihrer Lust. Es gibt so viele Süchte. Ne? Selbstsucht ist die schlimmste wahrscheinlich, ist das größte Gefängnis, das Schlimmste, wenn Menschen wirklich gefangen sind in sich selbst, wie einsam das macht, das ist einzelhaft eigentlich, wenn wir selbstsüchtig sind. Oder Sexsucht oder Pornosucht oder Fresssucht, Trinksucht, es gibt so viele Süchte, Nikotinsucht. Dann gibt es die Workaholics, die arbeitssüchtig sind, weil ihnen das noch irgendwie so einen Kick gibt. Und wir können fast auf alles süchtig werden. Wir sind Gottes Platz stellen und es versklavt uns, weil das was wir anbeten, was wir zum Zentrum unseres Lebens machen, dessen Diener werden wir auch oder dessen Sklaven werden wir auch. Es gibt nur einen, der es wirklich gut mit uns meint. Preis den Herrn, denn er ist gut. Aber hier die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen. Und wieder der Grund ist ihre eigene Rebellion gegen Gott. Denn sie waren widerspenstig gewesen gegen Gottes Wort und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Das erinnert mich an das Buch der Richter. Da haben wir auch immer wieder diesen Kreislauf, wo das Volk immer wieder so weit kommen musste, dass sie versklavt waren und bedrängt waren und am Ende von sich selbst waren. Und dann haben sie sich besonnen, okay, der Herr ist unser Gott, wir wollen umkehren zu ihm, und haben sie ihm ausgeschrien und er hat sie gerettet. Und dann sind sie wieder auf Abwege geraten und haben rebelliert gegen Gott, sind anderen Göttern nachgelaufen, haben ihr eigenes Ding gedreht, und Gott hat die Konsequenz ihrer Sünde auf sie fallen lassen, bis es wieder so eng wurde und sie wirklich wieder so in Not waren, dass sie wieder ausgeschrien haben zum Herrn. Und dasselbe sehen wir hier. Wie dumm wir Menschen oft sind. Wir lernen leider selten was dazu. Und oft schreien wir erst zu Gott als letzte Möglichkeit. Ich tue das, ich predige zu mir selber. Versuche erst alles aus eigener Kraft und versuche mich selbst zu befreien und die Dinge selbst zu regeln. Und dann, wenn es meine Kraft übersteigt, dann, okay Gott, du bist ja auch noch da. Und dann, wenn ich zu ihm komme, dann plötzlich die Dinge, die vorher so schwer waren und so stressig und so kompliziert, plötzlich ist es ziemlich einfach, weil er ist allmächtig und er hat die Dinge in seiner Hand. Und ihm ist wichtig, dass unser Herz bei ihm ist, und dann wird er auch die anderen Dinge regeln. Er hat gesagt, such zuerst mich, mein Reich und seine Gerechtigkeit, und dann alles andere wird er hinzufügen. Das ist das Wesentliche. Aber hier, sie waren widerspenstig. Wir waren widerspenstig, und Gott ist so treu, und der Vater, der seine Kinder liebt, der züchtigt sie, das werden wir im Hebräerbrief bald lernen. Und so hat er ihr Herz gebeugt durch Unheil. Und nicht unbedingt, dass Gott uns einen auf den Kopf schlagen muss oder Strafe auf uns schicken muss. Nee, er muss einfach sagen, okay, mach dein Ding. Leb in Sünde und dann erntest du die Konsequenz davon. Und es ist schlimm genug. Und dann sitzen wir im Schlamassel, und diese Not, die beugt dann unser Herz, wie in der Geschichte von dem verlorenen Sohn, als er bei den Schweinen sitzt und ein Schweinefraß isst. Er rennt, dass ich, hatte ich es nicht viel besser bei meinem Vater? Und als er hier die Konsequenz seiner Sünde, seiner Rebellion erlebt, denkt sich, haben nicht die Diener, der letzte Knecht meines Vaters ist besser, als ich es hier habe, bei den Schweinen in der Welt? Und er sagt, ich will umkehren. Und das Schöne ist, der Vater wartet mit offenen Armen. Und das ist auch hier so. Er ist so gütig. Ich möchte, dass ihr das seht hier in diesen Versen, in diesen Beispielen, dass die Leute eigentlich in den Situationen waren, in denen sie waren, in diesen Notsituationen, wegen ihrer eigenen Rebellion, weil sie ungehorsam waren gegen Gott. Aber trotzdem, obwohl sie diese rebellischen Herzen hatten, als sie umgekehrt sind, war Gott da und hat gewartet. Er hat nur gewartet, bis sie ausschreien zu ihm. Sie waren bestürzt und kein Helfer war da. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not, und aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er ist so gut. Er ist wirklich gütig. Teufel will das in Frage stellen. Gott ist Güte. Das ist eine geniale Strategie, weil wenn wir zu zweifeln beginnen dran, dass Gott es wirklich gut meint mit uns, dann hat es sein Ziel erreicht, meint der Teufel. Weil dann werden wir uns nicht Gott hingeben und werden nicht verfügbar sein. Werden wir zurückhalten Und dann kann er uns nicht so gebrauchen und nicht sein Werk durch uns tun, wie er tun will, und machen uns unser eigenes Leben schwer, weil wir uns von Gott entfernen lassen und verdammen lassen. Und hey, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römerbrief 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Es ist weder Höhe noch Tiefe, weder irdisches noch überirdisches, irgendein anderes Geschöpf. Nichts kann uns trennen. Und das ist unsere Zuversicht. Paulus schreibt aus dem Timotheus, sei stark in der Gnade Gottes, in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark in der Gnade. Die Güte Gottes macht den Unterschied. Egal wo du gewesen bist, egal was du getan hast, du darfst zu ihm kommen und er hat Güte für dich. Und wenn du umkehrst und ausschreist zu ihm, dann wird er nicht lange irgendwo sich verstecken oder hey, Moment mal, erstmal musst du hier durchs Fegefeuer gehen oder die Zeit der Prüfung und musst dich zurückarbeiten. Nein, es ist Gnade. Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich hab's bereinigt. Du kannst Vergebung in Anspruch nehmen und du kannst wieder Gott so nahe sein, in seinen Armen sein. Und das ist wunderbar, Gottes Güte. Und oft sind wir selbst es, weil wir so gesetzlich sind von Natur aus, dass wir denken, ja, das kann doch nicht sein, dass Gott uns einfach so annimmt. Und wir halten zurück. Gott steht mit offenen Armen da und wir kehren ihm den Rücken zu, weil wir uns schämen und weil wir denken, wir sind es nicht wert und ich kann jetzt einfach so zu ihm laufen. Aber die Wahrheit ist, wir können das. Weil Jesus bezahlt hat. Gottes Gnade ist unglaublich, Gottes Güte ist unglaublich und das ist unsere Zuversicht. Das gibt uns Hoffnung, das macht uns stark. Wir dürfen uns nicht trennen lassen von Gott. Nicht dieses Gottesbild verzerren lassen, dass Gott uns verdammt. Nee, wenn wir in Christus sind, dann gibt es keine Verdammnis. Jesus hat wann für deine Schuld bezahlt? Vor 2000 Jahren, oder? Bevor du noch eine von irgendwelchen Sünden getan hast, hat Jesus schon bezahlt. Es ist vollbracht. Güte, Gnade, eine offene Tür bei Gott, egal wo du gewesen bist. Das ist unsere Kraft. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sie schrien zum Herrn um Hilfe in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie, er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis, er zerriss ihre Ketten. Diese Ketten der Sünde, diese Ketten der Verdammnis, diese ungesunden Bindungen, die da sind in der Welt, diese Süchte, er hat's zerbrochen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade. Das ist unsere Reaktion, dass wir den Herrn preisen für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel hat er zerschlagen. Hier wörtlich für die Israeliten, aber ganz sicher gilt es geistlich für uns. Und er hat es auch wieder in Jesus getan. Ich denke an, wo ist es, Lukas Kapitel 4. Als Jesus kam, hat er gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn, diese Prophetie des Propheten Jesaja. Jesus ist der Weg zurück zum Vater, Jesus ist der, der die Gefangenen befreit. Und er hat auch schon gesagt, der die Kranken heilt. Das ist das nächste Bild, was wir hier sehen. Jesus hat gesagt, dass die Leute gesagt haben, boah, was bist du für einer, der isst mit den Sündern und hat Gemeinschaft mit den Sündern. Und Jesus sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Und das ist das nächste Bild, was wir hier haben. Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Hier haben wir wieder Leid und Krankheit. Wieder wegen Sünden. Ihre Seele ekelte sich vor jeder Speise. Sie rührten an den Pforten des Todes. Sie waren todkrank und Ursache war wieder Sünde. Sie waren nicht schwanger. Das ist so ein Vers, der die ersten 3 Monate von Jennifers Schwangerschaft beschreibt. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise. Nee, die Leute waren krank. Die waren so krank, dass sie nichts mehr essen konnten und sie rührten an die Pforten des Todes. Sie waren todkrank wegen ihren Sünden. Und geistlich gesprochen, Sünde ist Krankheit. Lohn der Sünde ist der Tod. Vers 19, dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Boden. Also hier Heilung wieder als Bild von Heilung von Sünde, der Konsequenz ihrer Sünde. Aus dem Schlamassel, aus der Grube, in der sie da drin saßen. Er rettete sie. Er heilte sie und seht hier, er sandte sein Wort und heilte sie. Seelsorger sind gut, wir brauchen einander als Leib Christi. Aber lass uns nicht vergessen, dass Gottes Wort wirklich eine heilende Kraft hat. Gott sandte sein Wort und wir sehen es oft, Jesus sprach ein Wort und Menschen wurden physisch geheilt. Aber ich glaube, dass das Wort Gottes eine heilende Kraft hat in unserem Leben. Ich habe das selber schon oft erlebt. Wenn meine Seele kaputt ist, wenn mein Herz gebrochen ist, wenn ich trocken bin, Gottes Wort ist Medizin. Gottes Wort ist Nahrung. Gottes Wort baut uns wieder auf und wirklich eines der gesündesten Sachen, Gesundheitsvorsorge, die ein Christ machen kann, eine der wichtigsten ist, einfach in Gottes Wort zu sein. Gottes Wort zu lesen, jeden Tag. Er heilte sie durch sein Wort. Da ist eine Heilkraft drin, ich weiß es selber. Wenn wir verletzt sind durch Sünde, wenn wir uns verdammt fühlen, dann muss ich Gottes Worte hören, dann muss ich diese Verse hören, es gibt keine Verdammnis für die, den Christus Jesus sendet. Und Gottes Wort baut uns wieder auf und das sehen wir klar, wer Gott ist, wer wir sind, was er für uns getan hat. Und ich kann es nicht wirklich erklären, aber auf irgendeine Art und Weise wird unser Herz geheilt, wenn wir Gottes Wort lesen. Und wird unser Herz, unsere Seele genährt und gestärkt und zugerüstet und ihr alle kennt es. Jeder, der Bibel liest, gemeinsam mit dem Heiligen Geist, der weiß das. Dass Gottes Wort so wie eine Salbe ist auf unserer Seele. Und wieder die Reaktion, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern, sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen. Wenn Gott dich befreit hat, wenn er dich geheilt hat, wenn er ein Werk an dir getan hat, dann erstens dank ihm dafür, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und zweitens erzähl beim anderen davon. Gib Zeugnis von dem, was Gott an dir getan hat. Und dann haben wir hier das vierte Bild, Menschen in Seenot, einfach Menschen in großer Bedrängnis. Die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begaben, auf großen Wassern Handel trieben, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind, der trieb seine Wellen hoch. Hier wieder, ich denke an Jona, ist ein gutes Beispiel. Gott hat gesagt, geh nach Ninive. Jona hat gesagt, ich hasse die Leute, ich will mit denen nichts zu tun haben, schon gar nicht ein Segen sein für sie. Ich hau ab in die entgegengesetzte Richtung. Und dann ist er auf dem Schiff und Gott sandte einen Sturm. Wir sehen hier wieder Gottes Eingreifen. Er redete und bestellte einen Sturmwind. Gott hat uns viel zu lieb, als dass er uns in die falsche Richtung laufen lässt mit unserem Leben. Er geht seinen Kindern nach und wenn es sein muss, dann bestellt er einen Sturmwind, das drunter und drüber geht in unserem Leben. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so bei hohem Wellengang unterwegs wart. So. Der trieb seine Wellen hoch, sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefen. Starke Bildsprache hier, es verzagte in der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener, es versagte all ihre Weisheit, hat sie wieder an das Ende von sich selbst gebracht. Wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann saufe ich ab in meinem Leben, dann ist am Ende. Vers 29. Vers 28, sie schrien zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Zweck von dem Sturm war, dass sie umkehren zu ihm, dass sie auf ihn schauen. Und sobald sie das getan haben, hat Gott den Sturm gestillt. Hat sie aus der Bedrängnis, was immer diese Bedrängnis war, herausgeführt. Und er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Müssen wir natürlich auch sofort an Jesus denken, der gesagt hat, pssst, zu dem Sturm und von einem Augenblick auf den nächsten statt meterhohen Wellen ein spiegelglatter See und absolute Stille. Wir haben das vorhin gesungen, du bist das Auge im Sturm. Du bist ein starker Turm. Das, was Jesus ist. Und wenn es bei uns drunter und drüber geht in unserem Leben und wir uns nur ihm zuwenden und auf ihn schauen, da ist eine Ruhe da. Das bringt einen Frieden. Und sie freuten sich, dass es still geworden war und er führte sie in den ersehnten Hafen. Jesus ist der Weg. Wirklich illustriert hier in dieser Situation. Auch wo Jesus auf dem Wasser geht, in dem Sturm. Und die Jünger rudern und kommen keinen Zentimeter weiter. Und sie völlig erschöpft sind, kommt Jesus zu ihnen. Und er steigt ins Boot und sofort sind sie am anderen Ufer, wo sie hin wollten. Wieder, wir schreien oft zu spät aus, als letzte Möglichkeit. Statt dass wir Jesus gleich in unser Boot nehmen und dann geht die Fahrt unseres Lebens viel schneller und viel besser. Auf jeden Fall Rettung hier aus Not. Und die Reaktion wieder, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern, sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes, Lobpreis. Hey, wenn wir zusammen den Herrn preisen, lass uns den Herrn erheben für das, was er an uns getan hat. Lass uns das aussprechen. Gott, ich lobe dich dafür, was du hier für mich getan hast, dass du mich befreit hast, dass du mein Herz verändert hast, dass du meine Umstände verändert hast. Wirklich Zeugnis zu geben, zu loben, wenn wir zusammenkommen. Lobpreis ist nicht nur was, was einer vorne macht, der Lobpreisleiter, und der darf beten, der hat die Lizenz zu beten. Und alle anderen hören zu. Nee, ist was, was wir gemeinsam machen. Und ich glaube, wir müssen das mehr machen, wirklich Gott konkret zu loben. Was hat Gott diese Woche für dich getan? Lob ihn dafür. In der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten. Gemeinschaft, das ist nicht für sich behalten. Wenn Gott was Großes an dir getan hat, dann gib Zeugnis davon. Das ermutigt auch die Geschwister. Und es stärkt dich selber, wenn du von Gott redest. Er machte Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Das ist jetzt so ein bisschen eine Zusammenfassung, ein bisschen meditativer. Ströme zu Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Fruchtbares Land machte er zur Salzsteppe wegen der Bosheit seiner Bewohner Sodom und Gomorra. Er machte die Wüste zum Wasserteich, ein dürres Land zu Wasserquellen. Und er ließ Hungrige dort wohnen, damit sie Siedlungen gründen konnten. Sie besäten Felder und pflanzten Weinberge, die Frucht brachten als Ertrag. Und er segnete sie und sie mehrten sich sehr. Ihr Vieh ließ er nicht wenig sein, Zeichen von Wohlstand. Und sie wurden wieder wenig und beugten sich unter der Last von Unglück und Jammer, wenn sie Gott untreu waren, für die Züchtigung. Er schüttete Verachtung auf Edle, er ließ sie umherirren in wegloser Einöde. Doch den Armen hob er empor aus dem Elend. Selig, glückselig, sagt Jesus in Seligpreisungen. Glücklich in ihrer Seele sind die, die arm sind im Geist, die sich bewusst sind, ich bin völlig abhängig von Gottes Gnade. Ich kann mir nichts von ihm verdienen. Aber ich glaube, dass Jesus alles für mich verdient hat. Und so, wenn wir umkehren von unserem eigenen Weg zu ihm, zu seiner Gnade, zu Jesus, den Armen hob er empor aus dem Elend und machte seine Sippen zahlreich wie Herden. Die Aufrichtigen sehen es und freuen sich und alle Ungerechtigkeit muss ihren Mund schließen. Wer ist weise, der merke sich dies und sie sollen die Gnadentaten des Herrn sorgsam beachten. Beachten Gottes Gnade in unserem Leben. Schreib dir es auf in deinem stille Zeitheft, wenn du eines hast. Lass uns nicht vergessen, was er Gutes an uns getan hat. Psalm 108. Psalm 108 ist eine Zusammenstellung eigentlich von zwei Psalmen oder besser gesagt Ausschnitten aus Psalmen. Ersten sechs Verse sind ein Ausschnitt aus Psalm 57, Verse 8 bis 12. Und dann Verse 7 bis 14 ist ein Ausschnitt aus Psalm 60, Verse 7 bis 14. Haben wir schon durchgemacht, diese Psalmen. Aber was interessant sind, das sind Psalmen, die eigentlich in der schwierigen Zeit geschrieben wurden. Ich glaube, Psalm 57 aus der Höhle, in der David sich versteckt hat, in der schwierigsten Zeit seiner Jugend. Aber hier im Psalm 108 nimmt David diesen zweiten Teil heraus, also diese Teile, wo die Stimmung sich wandelt, wo er ausschreit zum Herrn und wo Gott Dinge verändert, wo Gott sein Herz verändert auch und er wieder Zuversicht hat. Ist ein Lobpreispsalm, wird es betont, Gottes Güte wieder. Er sagt, gefestigt ist mein Herz, o Gott, ich will singen und spielen. Gefestigt ist mein Herz. Wir lesen es von David, dass er sich stärkte in dem Herrn. Er wusste, wie man das macht. Schwierigen Umständen, in Verfolgung, als es ihm wirklich an den Kragen gegangen ist, er fliehen musste, er sich wahnsinnig gestellt hat. All diese verrückten Dinge, die er da durchgemacht hat, Priester von Nob wurden umgebracht wegen ihm, da hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, war sich seiner Schuld bewusst und dann wurde er gejagt wie ein räudiger Hund und versteckt sich und in dieser Situation schreibt er, das gefestigt ist mein Herz, oh Gott. Weil er von den Umständen weggeschaut hat auf Gott und sich in Gott gestärkt hat. Okay Gott, ja, du sitzt auf dem Thron und du hast mir eine Verheißung gegeben und ich will dir vertrauen, mein Leben ist in deiner Hand. Und sagt uns das nicht Paulus im Philipperbrief, wenn wir durch solche Zeiten gehen, dass wir in allem mit Danksagung unsere Anliegen vor Gott kundmachen, also im Gebet zu ihm kommen. Und dann heißt es, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Gefestigt ist mein Herz, Oh Gott. Gott gibt uns Halt. Er ist die Burg, er ist der Fels für unser Herz, für unsere Seele. In einem Psalm sagt David, gebahnte Wege sind in meinem Herzen. Das ist ein Muster, das ist eine Lebenseinstellung, eine grundlegende Einstellung. Ich schaue auf Gott. Hier, ich will singen und spielen, das war eine Entscheidung. Ich will Gott preisen. Wach auf, meine Ehre. Wach auf, Harfe und Zither. Ich will aufwecken die Morgenröte, Lobpreis am Morgen. Oder den Tag damit beginnen, dass wir auf Gott schauen und ihn preisen, ob das jetzt mit Harfe ist oder ohne Harfe ist. Wer irgendwie singen oder spielen kann oder vielleicht unter der Dusche morgens ein Lobpreislied. Aber wie anders läuft unser Tag, wenn wir anfangs uns auf Gott ausrichten. Ich weiß, mein Tag, wenn ich viel zu tun habe und ich renne einfach drauf los, mache meine 2 Minuten stille Zeit irgendwo schnell, schnell und komme nicht wirklich zur Ruhe, richte mich nicht erst geistlich aus, dann läuft mein Tag anders. Nicht, dass Gott nicht gnädig ist oder dass Gott mich nicht segnet. Oft schauen wir zurück am Abend und sagen, oh Gott, du warst so treu und du warst so gut und du warst total mit mir, aber in meinem Herzen selber ist es anders. Ich habe mehr Stress, ich habe nicht die Ruhe, ich bin gereizt, ich bin ungeduldig, kurz angebunden mit anderen Leuten, die nerven mich. Aber ich merke, dass wenn ich wirklich bewusst meinen Tag mit Gott anfange, dann habe ich auch eine ganz andere Ruhe und ganz andere Kraft, die von ihm kommt. Und ich predige hier zu mir selber. Wie oft renne ich drauf los? Mach schnell, schnell. Und das ist so wichtig. Ich will aufwecken die Morgenröte. Ich hasse es aufzustehen, wenn es noch dunkel ist. Ist im Winter jetzt schwer. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr. Ich will dir spielen unter den Völkerschaften. Dieses Herz, Gott, ich will dich preisen, egal was. Ich werde auf dich schauen, ich werde dich preisen. Und Leute, wenn Gott nie mehr irgendwas Gutes macht in unserem Leben, können wir ihm immer noch preisen für das, was er schon für uns getan hat. Dass wir gerettete, erlöste Menschen hier sein dürfen, ist ein Wunder. Dass wir Gott unseren Papa nennen dürfen, ist mehr, als wir je verdienen. Dass wir auf dem Weg in den Himmel sein dürfen, ist eine Hoffnung, die alles übersteigt. Also ich will dich preisen und ich will dich preisen unter den Völkern. Hier haben wir wieder diesen Zeugnisaspekt. Gott, ich will nicht schweigen. Ich will einer sein, der von dir redet, von deinem Evangelium, von dem, was du für uns getan hast. Es ist so wichtig, dass wir über ihn reden, dass wir ihn weitergeben an andere. Denn groß ist deine Gnade über die Himmel hinaus und bis zu den Wolken deine Treue. Unvorstellbar für uns. Unverdiente Gunst. Größere Treue und Gnade, als wir je verdienen. Ich bin immer wieder beeindruckt und erstaunt, wie geduldig Gott mit mir ist und wie gnädig er ist. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist mein Herz, das ist mein Wunsch. Aus Psalm 60, ein paar Verse, Vers 7, damit deine Geliebten befreit werden, rette durch deine Rechte und erhöre mich. Wir wenden uns im Gebet an ihn. Gott hat geredet in seinem Heiligtum, frohlocken will ich, will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Mein ist Gilead, mein Manasse. Ephraim ist der Schutz meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab. Also Gott hat geredet und auch dafür können wir ihn preisen. Er ist ein Gott, der nicht schweigt, der redet und er hat Güte für uns. Er hat uns ein Erbe zugeteilt. Was sagt er hier? Sichem, das Tal Sukkot, Gilead, das Westjordanland, Manasse, Ephraim, Nordisrael, Juda im Süden. Gott hat ein Erbe geschenkt. Moab ist mein Waschbecken, das waren die Feinde. Israels. Auf Edom will ich meine Sandale werfen. Versteh mal, was damit gemeint ist. Seit dieser irakische Journalist seinen Schuh auf George Bush geworfen hat. Über Philistea will ich jauchzen. Also Gott sagt, ihr werdet die Überhand haben über eure Feinde. Ich werde sie vor euch vertreiben. Ich werde ihnen entgegenstehen. Wer wird mich führen in die befestigte Stadt? Wer wird mich leiten bis nach Edom? Petra in Jordanien, diese Felsenfestung. Ein Tal auf einer Hochebene, die von Bergen umgeben ist und nur ein ungefähr so 2 Kilometer langer Canyon führt da rein. Das ist faszinierend. An manchen Stellen ist er wirklich nur so 2 Meter vielleicht breit und links und rechts gehen Felswege hoch, zig Meter nach oben. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das einzunehmen war, wenn die Feinde da durch mussten, durch diesen engen Gang und die von oben Steine runterwerfen konnten und die beschießen konnten. Also fast uneinnehmbar. Aber Gott wird uns leiten bis nach Edom. Er kann den Sieg geben. Hast du Gott uns nicht verworfen? Du ziehst nicht aus, oh Gott, mit unseren Heeren. Schaffe uns Hilfe vor dem Bedränger. Menschenhilfe ist ja wertlos. Aber mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Und er wird unsere Bedränger zertreten. Allein, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, christliches Leben zu leben, in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Diese Kämpfe im Alten Testament sind Bilder für geistlichen Kampf für uns heute. Wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, dann sind wir zu schwach. Und Menschenhilfe ist ja wertlos oder ein Nichts im Vergleich zu dem, was Gott tun kann. Aber mit Gott werden wir mächtige Taten tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Er ist die einzige Antwort, wirklich. Es ist nicht wunderbar, dass er unser Zuhause ist, unser Befreier ist, unser Arzt ist, unser Versorger ist, unser Schutz ist, unser Retter. Preis den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewig. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein guter, guter Gott bist. Du bist wirklich liebenswert. Du bist der beste Herr, den es gibt in dieser Welt und nichts ist heiler und schöner und besser und gesünder, als dir nachzufolgen. Und ich danke dir, dass du da bist, auch in schwierigen Zeiten in unserem Leben. Und dass du der Halt bist. Und dass du uns Gnade schenkst jeden Tag. Jeden Morgen ist neu deine Barmherzigkeit. Für jeden Tag, ganz egal was wir durchmachen, hast du Gnade bereit für uns, unverdiente Gunst. Hast du Stärkung bereit für uns. Und wie Paulus sagt, wenn auch der äußere Mensch vergeht, der innere wird Tag für Tag erneuert. Und da ist Kraft da und Friede und innere Stärke. Einfach wegen dir, dem, was Jesus für uns getan hat. Weil wir mit dir leben dürfen, aus seiner Gnade. Und darum bitte ich dich, Herr, stärk die, die sich schwach fühlen. Schenk Gnade, die gerade Kämpfe durchkämpfen und die eine schwierige Zeit durchmachen, die angefochten sind. Heile unsere Herzen, Herr, wo wir uns selber verwundet haben oder wo andere uns verletzt haben, weil sie gegen uns gesündigt haben. Halt uns nahe bei dir, Jesus. Du bist unser Zuhause. Und ich danke dir, dass es stimmt, Herr, in Psalm 23. Dein Stecken und dein Stab, sie stützen uns und wir sind unterwegs in das Haus des Herrn, unser Leben lang. Halt uns nahe bei dir, Gott. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.